ARD.
There is no meeting planned.
Es ist kein Treffen geplant. Putin ist bereit, sich mit Zelensky zu treffen, wenn die Agenda für einen Gipfel fertig ist. Aber diese Agenda ist überhaupt noch nicht fertig.
Der russische Außenminister Lavrov dämpft die Hoffnungen auf ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und Kreml-Chef Putin. Wir schauen gleich auf die genauen Gründe, warum Russland einer Zusammenkunft bis jetzt eine Absage erteilt.
Und wie blicken die Ukrainerinnen und Ukrainer auf die diplomatischen Versuche der vergangenen Tage und Wochen? Nils Buhler mit einem Stimmungsbild aus Odessa am Schwarzen Meer.
Ein Vorwurf, der immer wieder auftaucht: Russland soll systematisch ukrainische Kinder entführen. Dazu hören wir Joshua Hofert von Terre des Hommes im Interview.
Israels Regierungschef Netanyahu hält auch nach der Erklärung einer Hungersnot im Raum der Stadt Gaza an seinen Kriegszielen fest.
Was sind die Motive von Netanyahu? Warum weitet er den Krieg in Gaza immer weiter aus? Dazu eine Einschätzung von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv.
Hallo, ich bin Katharina Jetter.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 23. August um 15 Uhr. US-Präsident Trump hat am Montag ja Erwartungen geweckt, als er gesagt hat, dass der russische Machthaber Putin und der ukrainische Präsident Zelensky sich auf ein persönliches Treffen geeinigt hätten. Jetzt am Freitag hat er sich dann aber wieder so geäußert.
We're gonna see if Putin and Zelensky will be working together, you know, that's like oil and vinegar, a little bit. They don't get along too well, for obvious reasons, but we'll see. And then we'll see whether or not I would have to be there. I'd rather not. I'd rather have them have a meeting and see how they can do.
Er vergleicht die beiden Männer hier mit Öl und Essig. Schiefer Vergleich eigentlich, aber er will wohl damit sagen, dass sie sich nicht besonders gut verstehen, sich aber treffen sollten. Und er überlegt, ob er dann dabei sein müsste. Wie denkt man denn in Moskau über so ein Treffen?
Ja, aus Moskau gibt's ebenfalls sehr ernüchternde Signale. Unser Korrespondent Björn Blaschke fasst die russischen Reaktionen mal zusammen.
Während eines Besuchs im russischen Atomforschungszentrum in Sarow behauptete Russlands Wladimir Putin, die Führungsriege in Moskau sei im Gespräch mit amerikanischen Partnern über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit im Bereich der Mineraliengewinnung in der Arktis und in Alaska. Und überhaupt, so Putin, die Beziehungen zwischen Moskau und Washington seien erstmals seit langem wieder auf einem guten Weg. Was unsere Beziehungen zu den USA betrifft, so befinden sie sich seit dem Zweiten Weltkrieg auf einem extrem niedrigen Niveau. Das habe ich schon oft gesagt. Aber mit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump glaube ich, dass endlich Licht am Ende des Tunnels ist. US-Präsident Donald Trump allerdings dürfte nicht gefallen, dass Russland seiner Idee von einem baldigen Gipfeltreffen Putins mit dem ukrainischen Präsidenten eine Absage erteilt. Außenminister Sergei Lavrov gab dem US-Nachrichtensender NBC ein Interview. Präsident Putin hat gesagt, dass er bereit ist, sich zu treffen, vorausgesetzt, dieses Treffen hat eine Tagesordnung, eine präsidentielle Agenda. Diese Agenda sei derzeit nicht gegeben. Dabei habe US-Präsident Trump diese Punkte doch deutlich gemacht in seinen Gesprächen vergangenen Montag mit Zelensky, aber auch mit den EU-Vertretern, die zusammen mit Zelensky nach Washington gereist waren, unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz. Es war jedem klar, dass es einige Grundlagen gibt, von denen Washington meint, sie müssten akzeptiert werden. Dazu gehört keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und Diskussionen über Gebietsfragen. Und Zelensky hat zu allem Nein gesagt. Aber so Russlands Außenminister indirekt auch, wenn Zelensky seine Haltung ändere, könne auch Putin einem Treffen mit ihm zustimmen. Jetzt aber noch nicht. Es ist kein Treffen geplant. Putin ist bereit, sich mit Zelensky zu treffen, wenn die Agenda für einen Gipfel fertig ist. Aber diese Agenda ist überhaupt noch nicht fertig. Die Agenda, Gebietsabtretungen an Russland, keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und wahrscheinlich noch vieles mehr. Zelensky soll sich Russland beugen, kapitulieren. Danach sieht es derzeit noch nicht aus.
Also wenig Hoffnung auf ein Treffen zwischen Zelensky und Putin, zumindest zurzeit.
Ja, das stimmt. Trotzdem hat es ja in den vergangenen Tagen immer wieder diplomatische Versuche gegeben, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Wie sehen das eigentlich die Ukrainerinnen und Ukrainer, diese Versuche, auf diplomatischem Weg zum Frieden zu kommen? Nils Buhler mit einem Stimmungsbild aus Odessa am Schwarzen Meer.
Der Strand von Odessa ist voll. Dicht an dicht liegen die Badegäste auf ihren Liegen und Strandlaken. Unter ihnen auch Kyrylo Bondarenko und seine Familie. Der 41-Jährige hat den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington in den Nachrichten verfolgt. Ich glaube, dass alle Ukrainer die Daumen gedrückt haben, dass ein Abkommen unterzeichnet wird und es gute Nachrichten gibt. Denn wie wir wissen, war der letzte Besuch unseres Präsidenten Herrn Selenskyj in Washington nicht sehr erfolgreich. Und trotzdem war das Treffen, wie Experten sagen, sehr gut. Und die gesamte Gesellschaft hat darauf gewartet, in der Hoffnung, dass der Verhandlungsprozess beginnt und wir Frieden erreichen. Und zwar keine Kapitulation, sondern ein Frieden mit akzeptablen Bedingungen. Ein paar liegen weiter, schaut Mytro mit wenig Optimismus auf die Gespräche. Mytro ist Soldat und kämpft an der Front in der Region Sumy. Gerade hat er ein paar Tage frei und verbringt seine Zeit in Odessa. Gespräche seien nur Gespräche, wenn sie ohne konkrete Ergebnisse bleiben, findet er. Ehrlich gesagt schaue ich keine Nachrichten. Ich mag mich nicht mit den großen Problemen befassen. Ich habe meine eigenen Probleme. Als Soldat weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn ich Nachrichten schauen würde, würde mich das zu sehr beschäftigen. Dann würde ich nur verrückt werden. Trotz der Gespräche in Washington hat Russland in dieser Woche seine Attacken wieder verschärft. In der Nacht zu Donnerstag wurde die Ukraine mit 574 Drohnen und 40 Raketen angegriffen, der bisher größte Luftangriff im August. Vor allem Regionen weit hinter der Front im Westen wurden getroffen. So wurden in Mukachevo in der Region Transkarpatien 21 Menschen verletzt und es wurden Lagerhallen eines US-Unternehmens, das Unterhaltungselektronik produziert, zerstört. Bei seinem gestrigen Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte zeigte sich der ukrainische Präsident Selenskyj weiter bereit für ein Treffen mit dem russischen Machthaber Putin. Im Gegensatz zu Russland hat die Ukraine keine Angst vor Treffen mit den Staatschefs. Wir sind bereit, so produktiv wie möglich zu arbeiten. Wir hoffen, dass unsere Partner dazu beitragen werden, dass die russische Seite zumindest eine minimale produktive Position einnimmt. Man muss sie zur Diplomatie zwingen. Es sind starke Sanktionen notwendig, wenn sie nicht zu einer diplomatischen Lösung fähig sind. Am Strand in Odessa glaubt Tetjana Kinder, dass so ein Treffen für Selenskyj vermutlich schwierig werde. Trotzdem sei es wichtig auf dem Weg zu einem Frieden. Bei einem Punkt kann sie sich aber keine Kompromisse vorstellen. Ich möchte auf keinen Fall unsere Gebiete verlieren. Einer Person, die uns nicht garantieren kann, dass wir morgen aufwachen und alles ruhig ist, selbst wenn wir so ein Abkommen unterzeichnen, der will ich keine Zugeständnisse machen. Ich glaube, in Russland müsste sich etwas ändern, nicht in der Ukraine. Solange Putin an der Macht ist, werden wir meiner Meinung nach kein ruhiges Leben führen.
Ein ruhiges und unbeschwertes Leben, das brauchen ja vor allem Kinder und die sind eben in Kriegen besonders verwundbar. Sie verlieren ihre Eltern oder Geschwister, ihr Zuhause, werden traumatisiert oder sie werden verschleppt. Das passiert auch in der Ukraine.
Seit Beginn des Krieges haben russische Soldaten zehntausende Kinder aus der Ukraine nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete wie die Krim verschleppt und sie dann zur Adoption angeboten. Es handelt sich um Kinder, deren Eltern im Krieg getötet wurden oder die ihren Eltern einfach weggenommen worden sind. Hilfsorganisationen, die sprechen von systematischer Deportation. Im WDR hat Uwe Schulz dazu ein Interview mit Joshua Hofert von Terre des Hommes geführt. Das ist eine Organisation, die sich weltweit für Kinderrechte einsetzt. Und die erste Frage im Interview war, ob es irgendeinen Zweifel gibt, dass Russland wirklich systematisch Kinder wegschafft.
Nein, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran. Es gibt klare Zahlen dazu. 19.546 lautet die Zahl der dokumentierten Fälle von ukrainischen Kindern, die sich unter russischer Herrschaft befinden. Und das geschieht auf verschiedenen Wegen. Unter anderem, indem Kinder eingeladen wurden zu Sommercamps auf der Krim zum Beispiel, Familien gesagt haben, okay, geht dahin und dann von dort nie wieder zurückgekehrt sind zu ihren Familien, sondern eben in russisches Gebiet verschleppt wurden.
Wir haben erlebt, dass Russland mit dieser Thematik immer wieder konfrontiert wird. Wie heißt die offizielle Begründung für diese Praxis?
Nun, die russische Propaganda besagt, dass diese Kinder gerettet werden vor den Gräueltaten und vor den grausamen, ja, Kriegserlebnissen. Russland spricht sogar an manchen Stellen ungeniert von über 700.000 Kindern, die gerettet worden seien. Die Zahlen lassen sich so nicht bestätigen. Klar ist aber, dass an der Stelle, ja, dieses Narrativ aufgemacht wird von, das sind eigentlich russische Kinder, und diese Kinder, das wissen wir auch von verschiedenen Fällen derer, die zurückgekehrt sind, werden dort auch misshandelt bisweilen. Die werden auf jeden Fall umerzogen und in Indoktrinationslagern, kann man sagen, mit russischer Propaganda Druck betankt.
Es sind nur wenige hundert bislang wieder zurückgekehrt, zum Teil unter dramatischen Umständen, weil sich zum Beispiel Angehörige einfach nicht haben ruhig stellen lassen. Was kann jemand von Terre des Hommes zum Beispiel tun? Was kann die internationale Gemeinschaft tun?
Ja, wir unterstützen als Terre des Hommes eine Organisation in der Ukraine, das ukrainische Kinder- und Jugendrechtsnetzwerk, die beteiligt waren an mehreren hundert dieser Rückkehraktionen. Insgesamt sind Stand heute 1560 Kinder zurückgekehrt. Auf ganz unterschiedlichen Wegen geschieht das, die man gar nicht so genau kennt oftmals, aber vielfach sind das ganz, ganz schreckliche Geschichten von Kindern, die also monatelang von ihren Eltern, von ihren Familien beispielsweise getrennt waren und dann erstmal ankommen und ganz viel Unterstützung brauchen, zurückzukehren in Schulen, zurückzukehren ins Leben im Grunde, also ganz viel psychologische Begleitung auch brauchen bei der Wiederintegration in die Ukraine.
Dann kommen wir jetzt zur Situation im Nahen Osten. Und auch hier wollen wir auf das Leid der Kinder sehen, denn Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hält auch nach der Erklärung einer Hungersnot im Raum der Stadt Gaza durch internationale Experten an seinen Kriegszielen fest.
Ja, mehr noch. Er hat erklärt, das sei eine glatte Lüge. Er sagt, Israel verfolge keine Politik des Aushungerns. Und die von der islamistischen Hamas inszenierte, so wörtlich, Hungerkampagne werde Israel nicht davon abhalten, die Geiseln zu befreien und die Hamas zu beseitigen.
Humanitäre Hilfe wird dann also nicht so schnell kommen. Was heißt das für die Kinder dort?
Laut UN sind von der Hungersnot in Teilen des Gazastreifens besonders die Kinder betroffen. Über 130.000 Kinder unter 5 Jahren leiden an Unterernährung, Zehntausende von ihnen sogar lebensbedrohlich.
Was bedeutet der Begriff Hungersnot eigentlich genau? Gibt es da feste Kriterien?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und habe das nachgelesen. Also bevor eine Hungersnot erklärt wird, müssen 3 Kriterien erfüllt sein. Mindestens 20% der Haushalte sind von einem extremen Lebensmittelmangel betroffen. Mindestens 30% der Kinder leiden unter akuter Mangelernährung. Und täglich sterben mindestens 2 Erwachsene oder 4 Kinder pro 10.000 Einwohner an Unterernährung.
Und trotzdem hält Israels Regierungschef Netanyahu, wie gesagt, auch nach der Erklärung einer solchen Hungersnot im Raum der Stadt Gaza an seinen Kriegszielen fest. Das Militär bereitet sich darauf vor, rund 1 Million Bewohner aus Gaza-Stadt in Zeltlager weiter südlich umzuquartieren. Ich finde das völlig unvorstellbar. Ist das überhaupt noch der eigenen Bevölkerung, also den Bürgern in Israel, zu vermitteln?
Das wird anscheinend immer schwieriger. In Israel werden solche Fragen nach den wirklichen Zielen der Regierung Netanyahu im Gazastreifen schon seit vielen Monaten ziemlich laut gestellt. Für unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler liegt das Motiv der Regierung Netanyahu immer deutlicher auf der Hand. Hier seine Einschätzung.
In diesen Tagen betreibt Israels Armee auf Befehl der Regierung von Benjamin Netanyahu und gegen alle Kritik aus dem In- und Ausland die neuerliche Ausweitung des Krieges im Gazastreifen. Das Vorrücken der Truppen auf Gaza-Stadt ist mit dem Wort Offensive nur unzureichend beschrieben. In den nächsten Wochen sollen aus dem größten Ballungsraum im Gazastreifen hunderttausende Menschen vertrieben werden. Wie sie versorgt werden und wo die Menschen unterkommen, ist noch völlig unklar. Klar ist nur, dass die Vertreibung mit Humanität nicht viel zu tun haben wird. Gaza-Stadt droht, wie schon vielen anderen Gebieten, die flächendeckende Zerstörung. Auch Menschenrechtsorganisationen in Israel bezeichnen dieses Vorgehen inzwischen als Genozid, obwohl, auch das gehört zur Wahrheit, die zuständigen internationalen Gerichte noch nicht darüber entschieden haben. Die Organisationen sehen in diesem Krieg jedoch die systematische Zerstörung von Lebensgrundlagen von Palästinensern und sie sehen, und da sind wir wieder bei den Zielen dieses Krieges, eine Absicht dahinter. Wenn man die Sorgen der Angehörigen der Geiseln hört, die ein Ende des Krieges wollen, oder die Hilfsorganisationen, die die humanitäre Katastrophe in Gaza beschreiben, dann wird immer deutlicher, dass der Krieg im Gazastreifen für die israelische Regierung inzwischen zu einer Art Selbstzweck geworden ist. Denn je länger der Krieg dauert, umso länger hält die Regierung Benjamin Netanyahus mit seinen rechtsextremen Koalitionspartnern. Und dass der Krieg möglichst lange dauern soll, wird immer deutlicher. Aus Militärkreisen heißt es, die Ausweitung des Krieges auf Gaza-Stadt könnte bis in das nächste Jahr gehen. Bis dahin können wir weiter die Toten zählen.
Aber so wollen wir heute nicht aufhören, sondern mal mit einer guten Nachricht.
Hannover, Kiel und Bonn haben ja schon zugesagt, dass sie verletzte Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen würden. Heute hat sich eine weitere Stadt bereit erklärt, zu helfen. Mehr dazu von Susanne Röse.
Nun hat auch der Hamburger Senat grünes Licht gegeben, schwer verletzte und erkrankte Kinder aus palästinensischen Gebieten aufzunehmen und medizinisch behandeln zu lassen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienscherf sagt, unsere Haltung ist klar. Wir setzen uns in Hamburg und Deutschland für die Sicherheit Israels und den Schutz jüdischen Lebens ein. Gleichzeitig lassen wir das unermessliche Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen nicht außer Acht. Gefragt ist jetzt der Bund. Er muss die Rahmenbedingungen für ein humanitäres Aufnahmeprogramm schaffen. Geklärt werden muss beispielsweise, welche Altersgruppe bei der Aufnahme verletzter oder erkrankter Kinder in Frage kommt und wer die Minderjährigen begleiten kann.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.